Moin Moin, hier ist Olli von der Kehrwieder Kreativbrauerei.
Hallo, hier ist Holger von Bierleben.
Hier ist Jens Reinecke von Störtebecker.
Servus, hier ist der Richie.
Hier ist Marc von Profaktum.
Servus, herzliche Grüße, euer Sebastian Briller
und Steffen vom Brauhaus Riegeler.
Moin Moin, der Hans aus Aschaffenburg aus dem bayerischen Nizza. Servus.
Hi, servus, hier ist der Sebastian von Kraftbräu. Herzlich willkommen.
Männerabend.
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 Männerabend. Ein wunderbarer Podcast und für mich absolut lebensnotwendig.
Prost.
Cheers.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Männerabend-Spezial. Mein Name ist Dennis, ich melde mich aus Schwerte. Ist der erste Podcast jemals, den wir aus Schwerte gemacht haben. Wobei, wir müssen nochmal, oh fuck, nochmal 7 Stunden zurückgucken, lieber Larry. Denn da haben wir gestartet in der Wein- und Bier-WG. Im welchem Dortmunder Stadtteil?
Offiziell glaube ich Körne.
Ja, in Mitte, oder?
Nee, ich glaube, wir sind noch Körne. Ich glaube, es ist erst 80 Meter weiter, ist es dann Mitte. Aber
du willst mir sagen, es hat sich noch nie jemand in den 15 Jahren, wo du, will da einmal springen, in den 15 Jahren, wo du diesen Laden gemacht hast, hat dich noch niemand gefragt, in welchem Stadtteil ihr seid?
Ja, tatsächlich, weil das eine große Eigenart Dortmunds ist. Wir haben, für diejenigen, also jeder wird Dortmund kennen, aber Dortmund hat so 590.000 Einwohner, aber wir haben 94 Stadtteile. Und da sind dann auch solche Sachen wie Rahm und Schnee und sowas. Also das habe ich als Dortmunder zwar mal gehört, aber wo das ist, weiß ich selber nicht. Dementsprechend, also.
Und du bist gebürtiger Dortmunder.
Ja, absolut. Dementsprechend Stadtteile in Dortmund sind ein Ding, was aber...
Okay, fassen wir es anders. Für den geübten Männerabendtrinker, ich stehe am Bergmann-Kiosk. Wie lange brauche ich zu euch?
Zu Fuß 35 Minuten.
Ja, das ist eine faire Angabe. In welche Himmelsrichtung, wenn ich einen Kompass lesen kann?
Nach
Osten.
Osten. Das ist richtig, nach Osten.
Nordosten.
Es gab mal bei euch diesen, und da habe ich mich damals ja ein bisschen auch schockverliebt, es gab diesen Hotdog-Laden bei euch. Erinnerst du dich noch? Ja, die schönste Hotdog-Verkäuferin aller Zeiten hat damals gearbeitet zwischen dem Bergmann-Kiosk und dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Den gibt's nicht mehr, ne? Also
nein, das ist das Geile, das ist tatsächlich auch eine sehr gute Erinnerung meinerseits.
Ja, bin ich mir sicher.
Aber den Laden gab's so
3 Monate.
Aber wenn's hochkommt. Also du warst halt zufällig gerade da.
Als aber der auch, Service 1A.
Ja, und die Hotdogs waren auch geil, aber nee, das hat's nicht geschafft.
Leider. Larry, ich hab's heute aber geschafft in den Ruhrpott. Wir haben bei euch gestartet. Wein und Bier WG, eine der geilsten Tastings. Euer Wein- und Bier-Tasting, was ihr anbietet. Ich bin ja großer Fan und ich find's immer so schön, meine Frau und ich waren damals in Mexiko und das Hotel, wo wir waren, hatte auch 2 Weinsommeliers und normalerweise waren immer nur die Alkoholiker da, weil es gab immer um 11 und um 16 Uhr ein Tasting und es waren immer nur die Leute einmal da und nur die Alkoholiker, nur meine Frau und ich waren bei jedem Tasting und der Weinsommelier hat sich immer so sehr gefreut, wenn halt jemand irgendwas rausschmecken konnte, ne? Also wenn jemand irgendwie eine Aprikose von einer Erdbeere unterscheiden konnte, war der schon kompletter Held. Deswegen bin ich natürlich auch bei euch so gerne und dieses Wein- und Biertasting, was wir bei euch gemacht haben, absoluter Kracher. Die Termine findet ihr natürlich bei Larry. Und Larry, du hast gesagt, pass auf, Dennis, wenn du es schon schaffst, ein bisschen früher vorbeizukommen zu dem eigentlichen Event, auf das wir gleich noch kommen, dann habe ich hier noch Biere, die wir tendenziell probieren müssten, weil Wein und Bier WG. Du verkaufst ja auch ein bisschen Bier. Wir haben uns schon ein bisschen durchprobiert und du hast auch ein bisschen schon erzählt von Kunden, die bei euch teilweise dann reinkommen sind und gesagt haben so, boah, nein, boah, die linke Seite voller Wein, die rechte Seite voller Bier. Das ist schon ein Laden, den, also in Hamburg, wir sind ja immer, also primär auch Reinhold hat die Nase da relativ hoch. Also sowas gibt's in Hamburg auf jeden Fall nicht.
Ja, was willst du jetzt, was ich dir erzähle. Ja, unser Laden ist schon sehr cool. Ja, ich würde das unterschreiben. Nein, also unser Laden ist so aufgebaut, wir haben auf der rechten Seite eben so 90, 95 Sorten Wein, nur Deutschland, alles junge Winzer, alles Winzer, die wir kennen. Um die Hintergrundgeschichte so ein bisschen zu sagen, also den Weinladen gibt es schon seit 11 Jahren. Das hat der Markus Koch, der kleine Weinkoch, gemacht.
Der Kochi.
Der Kochi. Und mit dem veranstalten wir von der Bieragentur auch seit 9 Jahren diese Wein- und Bierveranstaltung. Und
9 Jahren? Sag mal, wie alt bist du denn?
Ich muss überlegen. Ich glaube, ich bin 43 aktuell. Ja, genau. Aber ja, also wir machen da seit ein paar Jahren Veranstaltungen und Kochi hatte immer schon dieses coole Weinsortiment und hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht dazukommen möchte, weil wir einfach sehr ähnliche Vorstellungen haben, was so Qualität angeht. Ne? Also er macht eben halt nur deutschen Wein, nur von Winzern, die er kennt, wo er weiß, die stehen auch nirgendwo anders. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen von vornherein. Auch in einem Preissegment, das das spannend ist. Ne? Also sehr, sehr guter deutscher Wein muss nicht teuer sein. Also es gibt sehr guten deutschen Wein, der auch Geld kostet. Aber es gibt auch ein paar versteckte Gems, sag ich mal. Und als er mich dann gefragt hat, möchtest du nicht dazukommen, biertechnisch, habe ich sofort Ja gesagt. Und das war auch damals schon so ein Punkt, wo Kochi selber schon sehr bierinteressiert war. Ne? Also wenn du
mittlerweile ja auch Biersommelier. Ich habe gehört, einer der versnobtesten Biersommeliers, die wir so haben in Deutschland. Hast du, glaube ich, ihn sogar so zitiert vorhin.
Ja, das habe ich dir wahrscheinlich...
Im Vertrauen gesagt, Upsi!
Das habe ich dir im Vertrauen gesagt. Nein, also, guck mal. Also, Kochi ist Weinsommelier schon gewesen. Das heißt, er...
Das sind ja eh alle Snobs, muss man mal... Wir unter Biersommeliers, Level. Wir unter Biersommeliers, muss man sagen, die Weinsommeliers, eigentlich alle Snobs.
Nein, nicht alle. Viele, aber nicht alle. Aber was ich damit sagen wollte, Kochi hat eben halt schon längst gelernt, was Qualität war, was Riechen, Schmecken, Sensorik angeht. So, ne? Und dann haben wir dann eben angefangen, diese Veranstaltung zusammen zu machen. Und dann hat er sehr, sehr schnell gemerkt, dieses Bier, das kann ja scheinbar doch mehr, als ich ihm bisher immer zugetraut habe. Und dann hat er mir ganz offen gesagt, so, du, ich glaube, ich würde gerne auch noch meinen Biersommelier machen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann macht man den Biersommelier. Ähnlich, Markus, wie es bei uns damals war.
Mann, Dennis,
hör jetzt auf. Nein, ich interpretiere noch immer ein bisschen was.
Nein, also, er hat dann gesagt, ich möchte das gerne machen. Und dann haben wir wirklich ein Jahr lang zusammen geübt. Ich weiß.
Ja. Markus sagt, wir haben ein Jahr lang zusammen geübt. Also wir gucken uns jetzt hier gerade in der Runde an und sagen, wie sah dieses Üben wohl aus?
Nein, natürlich. Nein. Das sah genauso aus, wie ihr euch das vorstellt. Ja, also wir haben halt ein
große Jahr Flaschen, lang, großer Durst.
Ja, wir haben ein Jahr lang zusammen gesoffen. So, ne, das ist so. Und gleichzeitig, wo Kochi was über Bier gelernt hat, habe ich was über Wein gelernt. Aber wir sind das relativ strategisch angegangen. Und ich habe ihm halt gesagt, so, okay, ich kann... Wenn du willst, kann ich dich da locker hinbringen. Ja. So, ne? Und,
wir müssen nur mehr trainieren, ne?
So, und dann haben wir das gemacht. Und dann kam diese Prüfung, dann ist er da hingefahren und hatte irgendwie Schiss, ob er das bestehen wird. Und dann habe ich ihm schon vorher gesagt, Junge, du wirst da hinfahren und jeder andere, der da ist, wird dich hassen, weil du so viel mehr wissen und können wirst als jeder, der da ist. Er hat selbstverständlich auch als Jahrgangsbester dann bestanden.
An der Stelle möchte ich kurz sagen, wenn ihr sehr alkoholaffin seid und sagt so, ey, aber ich trinke echt gerne. Ich habe auch das nötige Geld. Ich brauche aber einfach nur ein Trainingslager, eine Vorbereitung auf diesen Biersommelier-Kurs. Ja, Dennis Ed, mal einen Abend, könnt ihr euch gerne melden und dann ziehen wir zusammen durch. Wenn ihr jetzt sagt so, ja, pass auf, ich habe aber großen Durst und großes Budget, dann schreibt ihr einfach an ferdi@meinabend.info. Also wir kriegen euch da auf jeden Fall versorgt. Apropos, Ferdi hat meinen Abend. Wo ist Ferdi heute?
Zu Hause.
Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, Kochi hat es geschafft.
Genau.
Der ist Biersommelier.
Ja, Kochi hat es geschafft. Das Einzige, was ich bereue, ist, er hat so gut geschafft, dass er noch einen Punkt mehr geholt hat als ich. Oh. Also ich war damals auch Jahrgangsbester. Aber,
naja, klar.
Der
mit Ferdi und mir im Jahrgang, also das ist ja eigentlich die dreifache Wertung.
Ja, naja, gut, da hatte ich ja schon mal zwei, die keine Konkurrenz sind. Aber nein, also Kochi hat sogar noch einen Punkt mehr geholt als ich. Hat auch bestanden. Und also ich muss das und sag das auch wirklich offen immer, Kochi ist sensorisch das wahrscheinlich Beste, was ich jemals...
Und das sagst du?
Ja, jemals getroffen habe. Das ist ein Mensch, der so schnell lernt. Also ich arbeite jetzt so seit 10 Jahren mit dem zusammen und der beschäftigt sich so seit 4 Jahren mit Bier. So, ne, und ich seit 15. So, und die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre teilen wir diese Bierleidenschaft. Und bei mir ist das sein Job und bei ihm ist das so ein Hobby nebenher. Und wenn wir jetzt über Bier reden, dann bin ich manchmal so, dass ich daneben stehe und dann sagt er so Sachen, wo ich mir denke, so
Kleider. Wobei ich hatte vorhin das Gefühl, wir haben relativ viele schlaue Sachen gesagt, die er aufgesogen hat. Und da freue ich mich natürlich immer, ne? wenn ich Sachen sage, da ist nochmal ein junger Padawan, der saugt die Sachen auf und ich sage, pass auf, das Bier ist einfach saftig, knaftig, wo jemand sagt so, ey, dieses Vokabular, das gibt's im Wein gar nicht, saftig, knaftig. Ja, genau so hat es mir geschmeckt.
Ja, genau. Also, ja, das saugt er auf, aber genau das ist es. Und dann, also, wenn du ihn genauer kennst, dann kommen manchmal so Sätze aus ihm raus, wo du dir denkst, so, du Arschgeburt, Alter, dass du das jetzt irgendwie jetzt schon gecheckt. Also, ich meine, er macht das jetzt auch 5 Jahre oder sowas, aber 5 Jahre ist für uns zwar eigentlich halt nix so. Ne? Und es kommen dann manchmal, droppt er Sätze, wo ich mir denke, so, Mann, Alter, dass du das jetzt irgendwie checkst, was da passiert, ist unfair, weil ich habe dafür 10, 11 Jahre gebraucht, um
das zu verstehen. Das heißt, Wein und Bier-WG in Dortmund. Ihr macht ja auch ganz viele Tastings. Ich kann immer nur empfehlen, wir waren einmal schon live dabei und das war eins der geilsten Tastings, die ich jemals gemacht habe. Wein und Bier. Ja,
und dabei war es noch immer scheiße, weil ich habe eine Migräne gekriegt und musste nach Hause.
Stimmt, fuck.
Ich war noch nicht mehr da.
Larry musste im ersten Drittel des Tastings war Larry auf einmal hinten auf Toilette und wir so, wo ist Larry denn so? Ach fuck, Larry hat eine krasse Migräne gekriegt, der ist gerade mit dem Taxi nach Hause. Und dann ist Ferdi irgendwie eingesprungen, der eigentlich nur so ein bisschen die Gläser spülen sollte. Ferdi will ihm nicht. Aber das war richtig krass. Also Bier, ich liebe Bier und als Sommelier, ich habe es gerade noch, ne, auf diese Mexiko-Sache gesagt, automatisch, wenn man affin ist für Aromen, dann kann man das eben auch auf andere, auf Kaffee oder auf Wein übertragen und diese Kombination vor Ort, das hat mich wirklich so weggeblasen und Kochi hat vorhin nochmal gesagt, so, ja, dann sprach er über den Wein und so, ja, hier, das Schwein-Ding ist, ich so, fuck, und das wusste ich halt noch nach 3 Jahren oder was, wo wir bei euch waren, so, ey, fuck, ich weiß noch, der Wein, der war mit dabei, das war super geil. Und also ganz, ganz brutal. Also wenn jetzt ihr sagt so, oh, Bier kenne ich mich aus und habe alle First Beer Check und alle Sundance und was weiß ich, habe ich halt alle durchgetrunken. Kommt mal vorbei bei der Wein- und Bier-WG. Einmal im Monat, alle 2 Monate gibt es das Wein- und Bier-Tasting. Und das eröffnet dann einem tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Sphäre dann einfach auch. Ne? Wenn man sagt so, ey, okay, ich kenne mich mit Wein aus und dann lerne ich Bier kennen oder andersrum, das ist brutal.
Ja, ich glaube, es ist immer eine gute Idee, wenn man einen genussbasiertes Hobby hat.
Wie Bernd.
Auch Bernd. Egal in welche Richtung das geht, Essen, Trinken oder sonst irgendwas. Es ist immer gut, auch mal zuzulassen, in eine andere Richtung zu gucken, weil das wird deinen Horizont nochmal erweitern. Das ist so. Und es gibt viel mehr Parallelen, als man denkt. Also die Vergärung erfindest du ja nicht neu. Ne? Also alkoholische Gärung erfindest du ja nicht neu. Und du wirst eben halt, wenn du anfängst, mit Menschen aus anderen Feldern zu sprechen, findest du trotzdem immer wieder die gleiche Sprache, die gleichen Ideen, die gleichen Möglichkeiten und den Willen zu sagen, so, ja, wir wollen unser Getränk so gut wie möglich präsentieren, ob das jetzt Wein oder Bier oder Sprit oder sonst irgendwas ist. Das spielt keine Rolle. Ich glaube, wir sprechen in Wahrheit alle die gleiche.
Wir wollen unser Getränk so gut wie möglich präsentieren. Damit, Larry, leitest du natürlich auch perfekt über zu dem eigentlichen Hauptbesuch. Ne? Also der Besuch bei dir war natürlich, ist auch ein Hauptbesuch wert auf jeden Fall. Aber der Grund heute, warum wir alle hier sind, denn wir stehen in Schwerte. Und jetzt wird der andere sagen, so, okay, Dortmund kenne ich noch. Ich wohne hier in Rosenheim oder ich wohne in Augsburg oder ich wohne in Schwerin oder was auch immer. Also Dortmund kann ich noch verorten.
Jetzt hast du drei Leute, also nichts gegen die drei Orte, die du genannt hast, aber die haben zusammen so viele Einwohner wie Dortmund. Ja.
Deswegen wollte ich sagen, Dortmund kennen die, aber Schwerte, weiß ich nicht, ob das jeder auf der Landkarte einordnen kann. Wo ist Schwerte?
10 Kilometer von Dortmund entfernt. Also
Richtung Gelsenkirchen oder?
Nein, eher nicht. Aber also in Richtung
Hagen.
Hagen ist auch eigentlich fast gelogen. Ist ein Stück die falsche Richtung. Aber nein, also ja, ich als Ur-Dortmunder darf wahrscheinlich sagen, eigentlich sehen wir als Dortmunder Schwerte immer so als nicht offiziellen Vorort von Dortmund an.
Also wie die Hamburger zum Beispiel Pinneberg sagen würden oder die Münchner Augsburg sagen würden oder die Stuttgarter, wer weiß ich, Frankfurt sagen würden.
Ja, wir haben immer
gerade sehr viele Leute sauer gemacht.
Ja, mache ich ja auch. Ne? Also aber Dortmund hat eben halt so 600.000 Einwohner und
können immer mehr.
Und ja, 580, 590 ja, oder sowas.
Also, man muss ja ehrlich sagen, ich kenne das nur aus RTL 2. Also gerade haben sich ja wahrscheinlich auch schon viele Dortmunder Pärchen weitergepflanzt.
Ja, mit Sicherheit. So, ne? Und dann gibt es eben halt als zwei oder sagen wir drei Satellitenstädte Lünen, Unna und Schwerte.
Okay.
Die haben alle selber, glaube ich, so 20, 30, 40.000 Einwohner jeweils. Das heißt, wenn die woanders liegen würden, wären das schon durchaus angesehene, eigenständige
Städte. Also die könnten das neue Bielefeld sein quasi, ne?
Ja gut, Bielefeld ist ein Tick größer, wenn es das geben würde. Aber nein, also wenn die irgendwo anders liegen würden, wären das schon eigenständige Städte und sind sie ja auch. Aber es ist schon Dortmunder Einzugsgebiet.
Und wir sind natürlich nicht ohne Grund in Schwerte, denn unser guter Freund Daniel Lessig feiert hier heute sein Pre-Opening. Denn, Markus, wir stehen hier gerade im Brauraum quasi, im neben dem Sudkessel, denn hier werden die Biere gebraut. Wir hatten ja schon auch eine Männerabendfolge gemacht. Es gibt hier das Alto Belli zum Beispiel, das Italian Pilz, eins meiner absoluten Lieblingsbiere. Wir haben das, wie hieß das nochmal mit diesem Geist und mit dem Blueberry? Blueberry?
Ja. Mr. Blueberry.
Mr. Blueberry. Auch ein absolut geiles Bier. Und Daniel, das wird uns gleich noch erzählen, der hat sich ja ein bisschen erweitert. Ne? Also der hat sich hier ursprünglich mal ähnlich wie Dr. Christian Temme das gemacht hat. Schöne Grüße gehen raus an den Doktor. Hat jetzt gerade ein künstliches Knie gekriegt. Ne? Also Larry, du bist ja auch schon ein bisschen ersetzt durch die Medizin. Künstliches Knie. Auf einer Skala von 1 bis 2, wie siehst du die Chancen, dass der nochmal den Marathon läuft?
Weiß ich nicht, aber vor einem Monat dachte ich kurzzeitig, ich bräuchte ein künstliches
Knie. Oh, woran lag das? Auch am Alkohol, oder?
Das war so eine Schleimbeutel-Linse.
Okay, also, wendet euch dran, christian@meinerarm.info und rechts neben uns, da wird tatsächlich gebraut. Und Markus, wenn wir jetzt einmal gerade ausgucken, hier hat ein, oder wenn wir uns umgucken, so gesagt, hier war der, oder hier ist immer noch, der Biergarten. Das heißt, der Daniel hatte natürlich vorher schon die Brauerei und hatte nebenan einen kleinen Biergarten. Aber jetzt wissen wir alle, ihr kennt das Wetter vielleicht aus eurem Dorf, ich kenne das Wetter aus Hamburg. Also in Hamburg haben wir 10 Tage, wo man tatsächlich einen Biergarten besuchen kann. Hier in Dortmund, aufgrund der Kohleschicht, die sich zwischen die Sonne legt, ist natürlich auch viele Tage hier einfach wärmer.
Das ist eine schreckliche Lüge. Wir haben hier schon seit Jahrzehnten keine Kohleschicht mehr. Es ist keine schreckliche Lüge, weil ich bin 43 Jahre alt und ich kann mich noch an die Kohleschicht erinnern. Also es gab sie schon, aber jetzt ist sie nicht mehr.
Also jetzt unter uns, hier gibt's Kohle und der Biergarten wurde aber trotzdem sehr regelmäßig genutzt. Jetzt hat Daniel es aber tatsächlich geschafft, und das wird er uns gleich erzählen, noch die Nachbarlocation mit dazu zu kriegen. Und das ist, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, denn jetzt ist er bei uns. The one and the only. Daniel Lessig.
Ja, hallo. Was war die Frage?
Markus hat gerade gesagt, die meisten Biere kann man nicht trinken, aber aufgrund von einfach Durst würde man sich die schon reinstellen können. Nein, Spaß beiseite. Wir haben gesagt, die Location an sich, Brauerei und Biergarten, die gibt's schon länger. Seit wann gibt's diese Kombination? Seit wann kann ich hier im Biergarten, ich habe gesehen, 4 Hähne und sowas, also ist ja ein absoluter Traum auch schon gewesen hier. Markus hat gesagt, naja, relativ häufig zwischen April und September hat sich auch hier so eine leichte Rußschicht ja vor die Sonne gelegt, dann war es hier immer relativ warm auch, also Wintergartenaffäre war hier immer gegeben. Wie lange gibt's das alte Setup schon?
Ja, die Brauerei gibt's seit 2022, ja. Was? Nein, 21 gibt's die Marke. Aber da war noch Lohnbrauen angesagt. 22 gab's die Brauerei. Ende 22, Anfang 23 gab's den Biergarten. Genau, ja. So war die Geschichte. Und wir haben natürlich am Anfang den Biergarten mit den 4 Hähnen gemacht, weil wir die Kleinstädter hier mit 50.000 Einwohnern einfach nicht überfordern wollten, ne? 4 Hähne war quasi sowas wie das Intro. So, die Leute waren schon mal so ein bisschen so, wow, 4 Hähne. Ob wir das verpacken können, ich weiß es nicht.
Guck mal, da muss ich dann schon wieder zurückrudern. Ich hatte irgendwie 30.000 gesagt, aber es sind in Wahrheit wahrscheinlich 50.
Markus hat auch verkauft, so, also eigentlich gibt es das große Dortmund und dann gibt es noch so Satellitenstädte. Und
ich hab halt gesagt so, wir haben halt Dortmund so und
Dortmund, sehr viel Wert drauf, ja.
Dortmund ist eben halt schon in der normalen Wahrnehmung zu klein. Und dann haben wir so als...
Klein? Für was?
Die meisten denken nicht, dass Dortmund so groß ist. Mit 600.000 Einwohnern fast.
So. Größte Stadt im Ruhrgebiet oder wie war das? Ja, okay.
Also Leverkusen hat 180 und wir sind ungeschlagen Meister geworden.
Weiter geht's.
Ja, also wenn wir über Fußball reden, dann... darf wahrscheinlich außer München jetzt niemand mehr weiterreden, wenn wir Dortmund im Spiel haben. Aber nein, ich hab gesagt, Lünen, Schwerte und Unna sind eigentlich ja Städte, wenn sie woanders liegen würden, wären sie viel wichtiger, als wenn sie direkt angrenzend an Dortmund wären. Also ich glaube, alle drei Städte haben so ein bisschen Satellitenstadtstatus.
Meine Fresse, was für eine Hypothese, keine Ahnung.
Ja. Also, sprechen wir über Bier, denn das macht der Daniel, wie wir gehört haben, schon sehr, sehr lange. Das heißt, du hast eine gut laufende Brauerei, du hast einen Biergarten. An welcher Stelle hast du gedacht so, ey, pass auf, jetzt muss ich auf jeden Fall noch durch eine 70 Zentimeter Wand bohren und viele Tage lang Putz von Wänden kloppen, um noch Taproom hier auch in Schwerte zu machen?
Ich glaube, das war der Tag, wo es geregnet hat. Yeah. Ja, also Regen.
Saurer Regen, ja.
Ja, genau, ja, genau. Ja, also ich meine, Fakt ist, so ein Biergarten funktioniert halt nur von März bis vielleicht September. In unserer Welt manchmal auch Oktober. Man weiß es nicht genau, aber um vielleicht auch so ein bisschen diese Winterzeit zu überbrücken, muss man was haben, was irgendwie wetterunabhängig ist. Und,
denn überraschenderweise musst du auch im Winter Hopfen und Malz kaufen und Strom bezahlen zum Beispiel. Ne? Also das gehört ja als Brauer überraschenderweise auch dazu. Ja?
Man glaubt es nicht, ja. Aber so eine Brauerei existiert auch einfach im Winter. Also man würde sie natürlich gerne irgendwie in die Garage stellen, ist aber in der Regel relativ unpraktisch. Ja, genau. Und deswegen kam irgendwie die Idee, wetterunabhängig. Deutschland ist jetzt natürlich auch nicht Mallorca. Oder Spanien, wenn man so will. Dementsprechend müssen wir natürlich uns vielleicht auch mal darauf vorbereiten, dass es auch mal regnet. Und dann möchte ich natürlich, dass die Leute auch irgendwie das volle Sortiment auch mal mit einer überdachten Location, wo es vielleicht auch eine Heizung gibt, wo es trocken ist, genießen können. Ja, da war es natürlich naheliegend, wenn hier so eine Metzgerei direkt vorne an zumacht, dann nehmen wir uns das doch.
Das heißt, wie viel Vorlauf gab es da? Also habt ihr immer schon mal ein bisschen so drauf spekuliert und habt gesagt, so pass auf, vielleicht gibt's hier irgendwann mal den Durchbruch nach vorne und wir können das Ganze erweitern? Oder war das einfach so, irgendwann ruft der Vermieter an und sagt so, Daniel, also ich könnte, willst du auch, kannst du auch? Also wie war die Kommunikation dahingehend?
Ja, ich habe ja bei den Mädels hier von der Metzgerei schon immer irgendwie mein Frikadellenbrötchen zum Brautag geholt. Ja. So, und da kriegt man natürlich so ein bisschen was mit. Dann war irgendwie so die Rede davon, ja, läuft nicht mehr so gut und ja, man überlegt, das zuzumachen. Und dann dachte ich mir, ja, ein Kühlhaus so mittendrin, angrenzend an den Raum, der auch zufällig eine Anbindung an eine der Hauptverkehrsstraßen hat, ist jetzt nicht die schlechteste Voraussetzung für so ein Taproom. Habe ich mir das so ein bisschen angeguckt. Fläche war okay. Der Vermieter hat dann irgendwann gesagt, könnte er sich vorstellen, hohe Decken, irgendwie cooles altes Gebäude. Dann dachte ich mir, ja, kann man schon machen, zentrale Lage, warum nicht, ne? Ja.
Direkt Schwerter Bahnhof und nebenan, erst kommt, glaube ich, der Versicherungsmakler, dann kommt irgendwie so ein Perückengeschäft oder sowas. Also Leo und ich sind mit dem Taxi angekommen und waren erstmal kurz verwürdigt. Also hier sieht noch gar nichts erstmal so wie so ein Pub aus, ne? Also wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann standen wir aber auf einmal auch schon bei dir in der Tür. Und das ist ja auch das Schöne, ne? Du stolperst quasi aus dem Bahnhof raus und hast dann hier mittlerweile jetzt dann, seit heute, eine Auswahl von 8 Fassbieren. Wie brutal ist das denn? Also brauchst du das alles selber oder hast du auch Gastbrauereien am Hahn?
Ja, wir haben auch Gastbrauereien am Start. Ich sag mal, die durchschnittliche Hamburger Brauerei würde sich natürlich kaputt lachen über 8 Hähne. Und davon auch noch.
Wenn sie noch aufhat, ja. Also wenn sie noch aufhat, würde sie sich kaputt lachen. Die meisten haben mittlerweile leider zu. Ja,
ja, ja. Ja. Genau, also wir versuchen hier irgendwie so konstante 6 Sorten von unserem eigenen Sortiment anzubieten. Plus was Alkoholfreies und ein Gasthahn. Das fand ich irgendwie ganz fair. Gasthahn insofern, wir sind ja über die Jahre mit vielen Brauereien einfach in Kontakt gekommen, dem man vielleicht hier auch einfach mal so eine kleine Bühne bieten kann. Wir sind hier ein bisschen außerhalb von Dortmund, so am Rande des Ruhrgebiets. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, weil wir haben hier so ein bisschen so, wie nennt man das? Ich glaube, so eine Art Leuchtturmfunktion. Wir sind am Rande des Sauerlands, wo einfach der Begriff Taproom vielleicht auch irgendwie noch sowas wie, ja, wie soll ich das sagen? Unbekannt. Was ist das? Komischer Anglizismus, man weiß nicht, was kann man damit anfangen? Und da kann man vielleicht auch irgendwie die Leute ein bisschen rüberholen, ne? Irgendwie aus dem Ruhrgebiet, hier mit einem Fassbier einfach mal zu präsentieren. Also deswegen fand ich den Gedanken ganz cool, ja.
Jetzt hat's gestartet, Larry, und wir haben uns vorhin schon im Taxi überlegt und gesagt so, was wird unser erstes Bier sein? Hast du auch parallel zu mir gesagt so, wenn es das Alto Belly Pilz, wenn es das am Hahn gibt, dann trinken wir das als erstes. Jetzt gibt's, deine hat natürlich sich nicht lumpen lassen zum Opening. Ne? Wir haben das, auch könnt ihr nochmal im Männerabend nachhören, wir haben das tolle Export dabei, wir haben das Irish Bier, wir haben dabei, wir haben das Alto Belly natürlich dabei, also wirklich das Who is Who der Biere auch von Daniel mit dabei. Trotzdem hast du gesagt, die Biere von Daniel trinke ich eigentlich nicht so gerne, ich nehme jetzt einen Hopper Cabana.
Also,
das war leider gelogen.
Also schwer gelogen. Also ich vorweg, ich liebe die Biere von Hopper Cabana.
Ja, auch von mir auch deutet.
Also höchstwahrscheinlich, wenn ihr Stammhörer seid, werdet ihr auch die Folge 300 gehört haben und mitkriegen, dass da ein Hopper Cabana Bier gar nicht so schlecht weggekommen ist.
Ich glaube, es hat ganz gut performt.
Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, Daniel kann hier etwas schaffen, was sehr, sehr speziell ist. Ich glaube, er kann hier sowohl, ja, jetzt lacht er, ich glaube, er kann hier sehr, sehr gut seine eigenen Biere präsentieren. Aber das ist auch so eine kleine Eigenart unserer kleinen Community, die wir hier haben, dass wir immer auch versuchen, alle Beteiligten trotzdem auch zu präsentieren. Und na klar wird es hier auch Hopper Cabana Biere geben. Klar wird es hier auch Collab Mücke geben, Collab Sude geben von Daniel und uns. Hier wird es garantiert mal auch einen Schacht Achtermann oder sonst was geben. Ich glaube, das wird ein Ort, wo du einfach dauerhaft Daniels sehr, sehr geile Biere trinken kannst und dann ist ein oder zwei Hähne sind dann eben halt frei für Leute, die wir lange kennen, die wir sehr, sehr gerne mögen, die Daniel sehr, sehr gerne mag und die auch gute Biere machen, die aber alle aus dem Umfeld hier kommen. Ich weiß es nicht, aber ich sehe jetzt wahrscheinlich eher nicht das Other Half-Fass hier an Hahn 8.
Für wie viel Euro? Also, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber ich habe vorhin auch mit ein paar Leuten noch telefoniert auf dem Weg von Hamburg hin und sie sagen, also, Moment, wo macht der Laden auf? In Schwerte? Und der eine Kollege ist halt in Ennepetal groß geworden, der andere Kollege, was kann irgendwo im Sauerland, ich sag so, okay, viel, viel Erfolg. Und dann, dann hieß aber so, nein, nein, also dann hat sich hier natürlich schon eine Quark-Community natürlich aufgebaut. Ne? Also es ist ja quasi nur eine Erweiterung des Ladens. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Also gerade auch in Hamburg, was auch, glaube ich, in Hamburg gut funktionieren würde, so ein bisschen, wie wir es ja hier aus Dortmund kennen, so die Stepi-Halle von Bergmann. Ne? Einfach so, ey, du kommst rein, du hast gar nicht groß irgendwie, du musst jetzt hier keine Pizza essen, du musst keinen Rumsteak essen. Du kannst einfach, und das liebe ich dann immer sehr, kannst du auch jetzt mal ein ehrliches Bierchen trinken, ne? Und dann ist es manchmal auch ein Export, dann ist es manchmal ein Pilz und dann ist es aber auch manchmal Hopper Cabana oder was auch immer. Und wie viele Plätze hattet ihr jetzt hier im Biergarten und wie viele Plätze habt ihr denn dann jetzt im auch Wetterfest zwischen spätestens dann eben Oktober und März, wo ihr sagt so, okay, klar, bei gutem Wetter, so wie es heute hatten, können die Leute draußen sitzen, aber wir haben jetzt auch so eine wetterfeste Sache eben, wenn es regnet und schneit, kann man trotzdem ein leckeres Bier beim Daniel trinken.
Also wir haben vorne wetterunabhängig, würde ich sagen, ungefähr 30, 35 Plätze und nochmal ungefähr das gleiche im Biergarten.
Das ist natürlich. Und das aber auch, dass wenn alle sitzen, ne? Also ja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wirklich alle mönchartig sitzen. Also, wenn ich sage, oh, 30 Leute, da muss ich nicht hin, das ist viel zu voll. Das ist, wenn alle sitzen, also vorne im Bereich Looper, mit 80 Leuten gerade oder sowas, ne?
Ja, ich habe vorhin gezählt, ja. Ich glaube, vorne waren es 50. Dann hieß es, 8 müssen weg für Brandschutz, dann wären es 42. Ja. Und, dann,
die natürlich sofort weggestellt werden.
Und dann im Biergarten, ja, wenn du das voll bestuhlst. Also ich glaube.
Wobei du auch gesagt hast, ihr hattet letztens hier ein Event, ein Release-Event. Sagst du, ey, da stand an dem Biergarten 1000 Leute.
Letztens ist sehr übertrieben, aber bei unserem Ruppert Colada Release-Event hatten wir, glaube ich, in der Spitze 300 hier oder sowas fast.
Ja. Ja, genau. Also das nein, also nicht, also.
Die Leute dürfen kommen.
Nein, es waren 199.
Ah, natürlich für die Feuerwehr.
Selbstverständlich.
Also es können nicht mehr als 99 gewesen sein. Wir haben sie ja gezählt.
Ja, ja,
wir haben
sie gezählt. Ich erinnere mich jetzt auch, es waren niemals mehr als 199.
Kann ja gar nicht sein.
Das heißt, Daniel, du hast mit, ich liebe dieses Pilz, das Export super geil, das Irish-Ding. Wir haben das Blueberry schon probiert und sowas alles. Wir haben gerade schon ein bisschen was probiert, auch was jetzt demnächst noch kommt mit unserem guten Biersommelier-Freund Uwe und so weiter. Und du hast auch noch zwei Flaschen geholt. Was ist das denn jetzt wohl?
Ja, ich habe, seitdem ich ja den Luxus habe von einem Bierkeller, einem sogenannten, habe ich natürlich auch mal Schätze schön eingelagert. Und da habe ich auch nochmal schön so eine Flasche 2 Jahre altes Stout mit Blaubeeren hier. Bitte nicht schütteln. Und hier haben wir noch den schönen Weizen-Doppelbock King Louis mit Rauchmalz. Für meine guten.
Was, King Louis?
King Louis, King Louis. Der Staub, an dem Staub erkennt man übrigens das Alter.
Also King Louis war meiner Meinung nach eins deiner geilsten Projekte, weil ich habe das, also Daniel hat das gebraut und hat das irgendwie fertig gemacht und dann habe ich das hier irgendwie wirklich in der Brauerei vor Ort gezwickelt und ich fand das unvorstellbar geil. Also es war so ein Weizenbock mit Rauchmalz gebraut. Und als ich das probiert habe, war das Bier in einem Zustand, wo ich gesagt habe, ich finde das unvorstellbar gut. Aber es ist eben halt Hardcore. So, ne?
Ich würde sagen, wir trinken jetzt einmal kurz aus, spülen dann durch und dann hören wir uns gleich wieder zur Verkostung der beiden Biere. Larry, ja. Hast du noch Bock? Oder sollen wir auf Ferdi warten, bis der da ist, bis wir es verkosten?
Ja, nee, wir können das trinken.
Wir können jetzt schon trinken, ne? Wollen wir nicht mehr, ob Ferdi noch kommt. Wir sehen uns gleich wieder für euch. Ist nur eine kleine Sekunde. Und damit haben wir es probiert. Und zu meiner Rechten steht der Lucky Strike Sommelier Markus. Markus, wo mir einfällt, an der Stelle, damals während unserer Biersommelier-Ausbildung oder kurz danach wurde mir gesagt, boah, der Markus, wenn der aufhören würde zu rauchen, dann wäre das einer der feinsten Sensoriker der Welt. So ist er nur einer der feinsten Sensoriker Deutschlands. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, wenn du aufhören würdest zu rauchen, wie deine Zunge schmecken würde? Oder hast du auch ein bisschen Angst davor, dass du sagst so, ey, fuck, das ist wie so Hypersensibilismus, das will ich gar nicht.
Ich kann dir, was das angeht, tatsächlich eine Geschichte erzählen. Ich war in Neustadt an der Weinstraße.
Aber bitte, bitte, nicht zu weit ausholen.
Ja.
Und bin in der Mittagspause nach draußen gegangen und da stand dann draußen jemand, der von deiner Brauerei kam. Ich möchte gar nicht zu viel.
Sag mal einen Namen.
Naja, er ist relativ zügig davor Weltmeister der Biersommeliers geworden.
Elisa, ja.
Nein.
Die erste Frau, die jemals die Biersommelier-Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Ja, stimmt.
Jetzt muss ich dir gerade helfen.
Ne? Nein, ich lüge, ne? Also ich rede über jemanden von der Inselbrauerei.
Oh nein!
Oh, du bist Geschwätz.
Entschuldigung.
Aber Frank Lukas war bei uns.
Genau, der war vorher irgendwie bei euch.
Der war bei uns und der ist, glaube ich, Vize-Deutscher Meister geworden oder sowas, ja. Oh. Oder Deutscher Meister, irgendwie sowas. Aber Frank Lukas, also schöne Grüße, gehen raus, ja. Okay, Markus, wie kommst du jetzt aus der Sache wieder raus?
Und der hat mir damals draußen vor der Tür gesagt, so, ja, pass auf.
Moment, hat er lange blonde Haare?
Nicht mehr.
Okay, nee, deswegen, wir mussten es nur mal verifizieren. Also es war nicht Elisa. Schöne Grüße gehen raus an Elisa.
Nee, mit der habe ich nur Schorgen getrunken. Der hat mir damals gesagt, so, ja, man lernt zu schmecken in seiner Umgebung. Ich glaube, das ist tatsächlich...
Hört sich auch für mich wieder ein bisschen nach Saarland an, aber okay, erzähl weiter.
Ich glaube, das ist tatsächlich richtig. Ich habe zwischendurch mal versucht aufzuhören, habe das gemacht und habe sehr, sehr seltsam geschmeckt.
Also unser guter Freund Nico, der muss gerade 7 bis 10 Tage Antibiotika nehmen. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie der leidet, denn der darf keinen Alkohol trinken und er schickt mir eine Sprachnachricht bitte.
Ja, dann nimmt er das falsche Antibiotikum, ja. Ne?
Oh, Barry, da kannst du auch nämlich wieder weiterhelfen. Verdammt, da muss ich einmal connecten. Aber seine Ansage war, Dennis, ich habe seitdem ich 14 Jahre bin, nicht mehr 7 bis 10 Tage keinen Alkohol getrunken. Da muss ich ihn korrigieren, muss sagen, nee, es gab doch damals diesen Besuch im Krankenhaus, wo der Chefarzt zu dir gesagt hat, oh, Herr Tamm, wir haben Ihre Blutwerte analysiert. Sie trinken aber doch schon ganz gern mal ein Bierchen, ne? Und da sagt er so, ach ja, stimmt. Damals habe ich auch schon 2 Wochen kein Bierchen trinken dürfen. Und jetzt sagst du ihm, es gibt Antibiotika, wo er trotzdem saufen darf?
Ja.
Ja! Du hast sein Leben gerade gerettet. Daniel, von der einen Sucht an die andere, wir haben jetzt gerade eingeschenkt und das ist eins der Biere, an die ich heute schon relativ häufig gedacht habe, weil ich saß ja bei Larry in der Wein- und Bier-WG und da steht auf dem Regal steht so ein Gespenst und das war ja auch eins der legendärsten Biere, was du zusammen mit Ferdi und Markus gemacht hast und da haben wir jetzt gerade eine richtig alte, in Anführungszeichen, Vintage-Variante probiert.
Absolut, ja, also wir haben ja mittlerweile eine relativ lange Historie an Collab-Bieren mit der Bieragentur und eins der ersten, wenn ich mich recht erinnere, war das Blueberry Stout, wo wir auf die glorreiche Idee gekommen sind, wir machen ein Imperial Stout, in das wir einfach mal Blaubeeren reinwerfen.
Wer ist auf die Idee mit den Blaubeeren gekommen? War es Ferdi? Moment, ich guck mal auf die Uhr. Ferdi sagte, er müsste jetzt auch eigentlich jeden Moment ankommen, oder Markus?
Mein Gott, lass das doch sein.
Also vielleicht kommt Ferdi noch während der Aufnahme. Ich würde nicht drauf wetten. Das heißt, Blaubeeren in einem Stout, da würde ich jetzt einfach generell schon mal sagen, das hört sich nach einer guten Idee an. Und ich erinnere mich aber düster zurück, dass das Experiment, ich will jetzt nicht sagen, fundamental gescheitert ist, weil wir haben es gerade probiert, ist immer noch ein gutes Bier. Aber das, was ihr vorhattet, wo man sagt so, Blueberry Stout, die Blueberry steht vorne und dann kommt Stout, das hätte wahrscheinlich hier alle finanziell in den Ruin getrieben.
Genau. Ich sag mal so. Also ich sag einfach mal so. Also der Hauptgrund für die Schwierigkeit an dem Projekt steht mir eigentlich fast gegenüber.
Markus.
Genau.
Ja.
Markus ist ja jemand, der solche Projekte durchaus erschwert.
Buh.
Genau. Also man kann da einfach mal, wenn man festgestellt hat, hey, 15 Kilo Blaubeeren bringen einfach keinen Geschmack. 600 Euro sind aber weg. Und dann fängt man vielleicht an, drüber nachzudenken, hey, was ist denn mit der Extrakt? Spielt das eine Rolle? Machen das auch andere? Ja, das machen auch andere. Aber dann kommt Markus und sagt...
Das Omnipollio, das wollen wir aber nicht. Wir schmeißen weiter Blaubeeren hinternach.
Ja, genau, Blaubeeren. Es müssen frische Blaubeeren sein. Ohne frische Blaubeeren kann es nicht gehen. Ein 8%iges Bier kann aber Blaubeeren vertragen wie die Sau, ne? Also wie die Hafennutte, keine Ahnung was. Egal. Extrakt.
Bargeld.
Genau. Bargeld, ja. Mach's gut. Markus hat gesagt, Extrakt ist keine Option. Ja, dann standen wir da, ne? Wir hatten ein 8%iges Imperial Stout, wo schon, keine Ahnung, 150 Kilo Blaubeeren gefühlt versenkt wurden und es hat noch nicht mal im Ansatz nach Blaubeeren geschmeckt. Ja, was sollten wir da machen? Außer abfüllen blieb mir nicht mehr viel übrig. Ja, genau. Wir hatten dann ein Stout, was einfach, ja, nicht nach Blaubeeren geschmeckt hat und trotzdem standen Blaubeeren drauf. Ein Glück, dass es jetzt einfach irgendwie mittlerweile so furztrocken geworden ist, dass es irgendwie mittlerweile wenigstens halbwegs trinkbar ist. Ne? Ich bin froh, wir hatten es damals auch schon halbwegs gut verkauft, aber wahrscheinlich auch nur wegen dem Etikett.
Markus, hast du wenigstens ein kleines schlechtes Gewissen, dass wir jetzt hier Flaschen trinken, wo ca. 120 Euro Blaubeeren auf einer 0,33er Flasche sind?
Null. Der Mann muss ja lernen, was geht und was nicht. So, also ich glaube, das ist die Stärke, die wir hier haben.
Einer hat Ideen, einer hat Geld oder was?
Aber so, ich sehe Larry auch so, ey, beim, was weiß ich, FC Elversbergen. Zweite Liga, kurz vorm Abstieg, 14 Punkte, es sind noch 2 Spiele und dann so, Larry auch so, wir müssen jetzt lernen, welche Stärken wir haben und dann kommen wir auch zurück, da bin ich mir sicher. Also, Larry, da muss man doch mal sagen, ey, hätten wir ein Fingerhut-Extrakt dazu gegeben, dann wäre es wahrscheinlich näher zum Ziel gekommen.
Ja, 100%, aber du hättest deine Seele verkauft und ich glaube, das ist... Ich glaube, das würde auch Daniel im Nachhinein unterschreiben. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Aber würdest du, wenn du es jetzt probiert hast, und wir haben es jetzt probiert, ne? Also die Blaubeere, man muss es gut wissen.
Also,
es ist leckeres Bier, muss man sagen, es ist leckeres Bier.
Es ist jetzt ein wirklich leckeres Bier, ne? Aber das Ding ist jetzt 3-4 Jahre alt oder sowas abgelagert. Es ist halt ein fucking leckeres Imperial Stout.
Aber wenn man jetzt nochmal rangehen würde... Aber würdest du dich überreden lassen, zu sagen, pass auf, wir machen jetzt wirklich ein Blueberry Pastry und wir gehen über die rote Linie und...
Natürlich würde ich mich nicht überreden lassen, aber ich sage auch jetzt...
Wäre es denn für dich okay, wenn du einfach nicht eingeladen wärst zum Brautag? Wäre das auch eine Option?
Das hab ich ja angeboten.
Das stand schon zur Debatte.
Das habe ich ja angeboten. Nein, also
ihr könnt es machen, aber dann bin ich nicht da.
Man muss das ganz klar sagen, also die 800 Euro oder was weiß ich an Blaubeeren, die da reingeflossen sind, die haben keine Wirkung.
Und die zwei, also Ferdi schrieb mir irgendwann, sagte, ey, fuck, wir mussten jetzt nochmal in der Metro Tiefkühl Blaubeeren holen. Ey, Alter, das Bier wird so teuer. War es tatsächlich schwierig am Ende. Musstest du auch ein bisschen aus eigener Tasche? Hast du mal ein bisschen was dann auch vielleicht auf den Kochi umgelagert, wo du gesagt hast, so, ey, Kochi, wunder dich nicht. Ich habe mir mal für 100 Euro Blaubeeren Püree einfrittiert in der Metro gekauft. Ja, ist für ein Weintasting. Hast du wirklich alle Register gezogen auch? War es dir wichtig, dass das Bier ein Erfolg wird? Oder hast du gesagt so, ja, nee, mir eigentlich auch egal?
Nein, mir wäre es schon wichtig gewesen, dass das Bier ein Erfolg geworden wäre. Das ist es aber nicht geworden. Also, man muss ja auch mal seine Verluste muss man ja auch offen zugeben.
Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben das Bier gerade probiert, das war kein Verlust. Also, ich finde, es war immer noch ein gutes
Bier. Ja, doch, das war schon massiver Verlust. Weil
finanziell,
Was wir hier aufgemacht haben, war ja so die letzte Flasche, die noch da ist. Und jetzt schmeckt das. Aber die 1500 Flaschen davor sind halt eher schlecht verkauft worden. Und auch nicht zu guten Preisen. Aber ich glaube, das ist ja auch... Also,
nee, aber jetzt. Ferdi hat ja auch eine tiefe Tasche. Da muss man auch sagen, dass sowas kann Ferdi auch mal ausgleichen. Wir haben ja jetzt gleich noch ein bisschen was und wir haben gerade schon Daniel ein bisschen nachgeschenkt. Es gibt ja noch ein, zwei andere Sachen. Wir haben mit unserem Biersommelier-Kollegen Uwe haben wir ein Imperial Schwarzbier im Tank liegen.
Ja.
Und da kann Daniel gleich noch was sagen. Wir haben auch noch ein Cube gelagertes, gestopftes Bier. Also wenn man hier in den Laden kommt, das ist ja das Schöne. Und das finde ich auch mal das Geile. Du kannst anfangen, kannst eben sagen, so, ey, Paul, brauch erstmal, so wie wir es vorhin im Taxi hatten, so, oh, ganz trockener Hals, wir brauchen so Alto Belli, erstmal gehen in den Durst. Dann gehst du irgendwie über Export so. Und dann kommst du eben auch zu so einem, ne, sei es Mr. Blueberry oder sei es dann eben, wenn ihr hier seid, dann eben das Schwarzbier, das Imperial Schwarzbier mit Uwe und so weiter. Inwieweit, Larry, merkt ihr das auch, dass, und da war ich vorhin komplett begeistert, weil in Hamburg, wir erleben gerade das Gegenteil, ne? Also da brauchst du nichts mehr irgendwie mit Hopfen machen oder irgendwie gar ins Fass lagern. Also am besten so leicht wie möglich und so günstig wie möglich. Und das hat mich so gefreut, wo du auch vorhin davon erzählt hast, dass du sagst so, nee, also hier in Dortmund gerade auch, und ich nehme es jetzt einfach mal perspektivisch für den ganzen Ruhrpott, nein, hier haben wir uns mittlerweile die Leute so erzogen, dass, du hast mir vorhin eine Tablist gezeigt von einem Tasting, wo ich sagte so, Alter, Vater, ich mache seit 10 Jahren Tastings. Ich könnte das niemals bei den Leuten ausschenken. Die Leute würden 8 von 10 Bieren hassen. Ihr habt euch die Leute hier so ein bisschen erzogen, in Anführungszeichen. Ihr habt die weitergebildet, dass tatsächlich sowas funktioniert hier im Ruhrpott.
Ja, genau das. Also ich weiß gar nicht, was ich da zu groß erzählen soll, weil das immer so ein bisschen schwierig ist, seine eigene Geschichte zu erzählen.
Sich so ein bisschen selber zu loben, ne?
Ja, das ist wirklich so.
Ich wollte jetzt nur aufgreifen, weil Daniel dich ja schon gerade unter das Schiff geworfen hat, weil er gesagt hat, du hast den Blueberry verhunzt. Deswegen wollte ich dir jetzt halt auch so ein bisschen was geben,
Das ist ja auch okay. Also wenn das so ist, dann nehme ich den fürs Team. Aber
apropos Team, wo ist denn Ferdi? Kommt der noch?
Guck mal, wir haben den Männerabend angefangen
2012.
So, dann 2 Jahre später haben Ferdi und ich angefangen, Bierverkostung zu machen. So, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Ne? 12 Jahre. So. Und seitdem machen wir das hier. Wir haben ein paar Partner, mit denen wir das fast von Anfang an machen. Und dann kannst du aufbauen und aufbauen und aufbauen und aufbauen. Und das brauche ich dir auch nicht erzählen und allen anderen Leuten nicht erzählen. Wenn das gut ist und du Leute findest, die da Bock drauf haben, dann kannst du da was draus machen. So, ne? Und wir haben eine sehr kleine Bierszene in Dortmund, aber die reicht aus, um was damit zu veranstalten. So, ne? Und deshalb ist ja eben halt ein Biertasting bei uns in einem Rewe-Markt mittlerweile Three Sons, Trillium, Other Half etc. So, ja, das ist und das ist das Supergeile, und das sage ich jetzt dir als Biersommelier-Kollegen, es ist so bescheuert, in den Rewe-Markt zu fahren und da solche Biere zu präsentieren. Und für mich ist das mein Alltag, aber mir ist sehr, sehr bewusst, dass das was unvorstellbar außergewöhnlich
ist. Also ich würde schon sagen, so ein Three Suns Bier ist meistens für die meisten Biersommelier-Kollegen Perlen vor die Säue. Da mache ich jetzt keine Namen nennen, aber wir wollen jetzt mal gucken, denn der Daniel, der hat hier noch eine zweite Flasche mitgebracht, und anhand der Flaschenform, Larry, weißt du denn schon oder hast du eine Ahnung, was das sein könnte?
Ja, ich hab eine Ahnung. Er hat, also ich glaube, es ist der Weizenbock. Er hat mal so einen Weizenbock gemacht. Wir haben da auch schon privat gerade vorhin schon mal drüber gesprochen. Das war so einer meiner Beispiele dafür, dass Daniel sehr genau weiß, was er macht. Okay. Das Ding hat nämlich ein Jahr gebraucht fast, bis es wirklich von gebraut bis in der Flasche verkauft.
Denn ich weiß nicht, ob du es weißt, Larry, du weißt es ja natürlich selbstverständlich, denn dieses Jahr bei Störtebeker ist der Bierstil der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrau ist ein Weizenbock, und ihr habt gerade schon so ein bisschen gehört, das geht so ein bisschen hier in die Richtung, also ein Zisch ist drauf, wie man bei uns in Kölle sagt, und gibt es eigentlich auch mal einen Kölsch?
Auf gar keinen Fall.
Das tut mir im Herzen weh, aber okay, das musst du ja mit dir ausmachen. Ich nehme die halbe Portion vom Larry, ich muss nämlich noch Zug fahren. Und ja, perfekt. Aber wir sehen schon, also für die Hobby-Braumeisterschaft wäre es auf jeden Fall schon disqualifiziert, denn es wäre zu dunkel. Wir suchen ja einen Weizenbock hell.
Die Farbe ist schwierig für Weizenbock hell, aber ich schwöre dir, das war auch mal heller.
Ja.
Also nicht viel, aber ein Tick.
Ist es oxidiert?
Nein.
Wir probieren jetzt mal rein, dann melden wir uns gleich nochmal hier mit der schönen Verabschiedung aus.
Alter, das kannst du nicht so stehen lassen. Nein, also oxidiert ist das null, aber das ist mindestens 5 EBC über die Jahre.
Sieht also wie ein bayerisch dunkel.
Ja, ja. Ja.
Also, wir schmecken einmal rein und dann melden wir uns gleich nochmal zur großen Verabschiedung. Und dann werden wir auch natürlich alle Leute, die hier sind, nochmal abklatschen. Und dann hören wir uns gleich.
Und da sind wir schon wieder zurück hier in...
Hast du
ja. Natürlich habe ich draufgedrückt. Ja, er traut mir nicht. Wir sind zurück in Schwerte. Wir haben das nächste Bier aufgemacht. Es ist der Weizenbock, über den wir gerade gesprochen haben.
Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist auch der Pizzabock.
Der Pizzabock, genau.
Tomatenbock.
Also,
ja,
Tomatenbock. Da werden wir jetzt drüber reden, Dennis. Es ist ein Bier, von dem ich dir vorher schon erzählt habe, was du aber noch nicht kanntest, von dem ich dir schon sagte, dass das eine lange Geschichte hatte. Was sagst du? Wie schmeckt es dir?
Ich bin ja bei Weizenbock, muss man sagen, mein guter Freund Tobias Zollo mit dem Vitus, ich bin arg verwöhnt, was Weizenbock angeht. Weizenbock hell, Weizenbock dunkel, alles drumherum. Weizenbock hell suchen wir auch für die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer am 10-jährigen Jubiläum am 5.9. in Stralsund. Und so ein Weizenbock, den stelle ich mir mal vor, so der hat 6% oder 7, 8%. Aber 6%
ist kein Weizenbock.
Naja. Kommt mal an, wie du ihn vergisst. Und dann schmeckt er aber auch wie alkoholfrei. Ne? Also so ein Weizenbock ist so ein Dings, wo du sagst, so, ey, pass auf, Larry, wir hätten uns eigentlich heute getroffen und wir hätten gesagt, so pass auf, wir müssen mal über die allgemeine Apotheker Abstimmung abstimmen. Und dann hätte uns hier in diesen Biergarten beim Daniel verschlagen und dann hätten wir gesessen und hätten noch so Formulare und dann hättest du gesagt, so ah, guck mal hier auf Seite 354 und dann hätte ich gesagt, so oh, mein iPad ist leer. Und dann hättest du gesagt, so ah ja, und warum liegt hier eigentlich Stroh? Trinken wir doch ein Bier. Und dann wären wir zum Beispiel zu diesem Weizenbock gekommen und dann hätten wir gesagt, so okay, ist jetzt 12 Uhr, sollten wir jetzt wirklich schon Weizenbock trinken? Dann hättest du gesagt, na, Dennis, damals haben die Leute auch immer schon Weizenbock getrunken. Dann hätte ich gesagt, so, ey Larry, hör auf zu mich belehren, wir trinken es jetzt halt. Und dann hätte ich gesagt, auf geht's. Also Weizenbock ist immer so ein Bier, wo du sagst, so, das Ende kommt schneller, als du es denkst. Und eigentlich aber auch ein Bier, wo du sagst, so, es läuft richtig samtig runter. Ist so wie so ein Bananensaft, ne? Ein bisschen eingemacht, ne? So ein bisschen eingemachter Bananensaft, richtig einkonzentriert, wenig Kohlensäure, viel Alkohol und wo du am Ende dann sagst, so, wir hätten jetzt eine halbe, aber jetzt trinken wir mal zwei halbe.
Ja, so, jetzt hast du so relativ viel gesagt, aber die Substanz war dezent.
Markus, das ist mein Job.
Absolut. Nein, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, bevor irgendwann Daniel was zu mir erzählt, ich habe das Ding trinken dürfen, bevor es ganz, ganz weit davon entfernt war, fertig zu sein. Und die Idee war von vornherein, einen Weizenbock zu machen, der anders ist. Also es war von Anfang an mit Rauchmalz. Also
schon relativ dunkel auch, ja?
Genau. Also es war von Anfang an dunkel, es war von Anfang an mit Rauchmalz gebraut und das erste Mal, als ich das probieren durfte, war das auch so rauchig, dass ich gesagt habe, boah, Alter, das ist richtig geil, aber jeder normale Mensch gesagt hätte, Alter, das braucht keine Sau.
Ich wollte gerade sagen, wir nehmen ja 10 Minuten auf, du hast eine Packung weggeraucht in der Zeit. Also inwieweit kannst dir, wo du sagst so, also wo ist deine Stufe auch für Rauchigkeit? Also wie definierst du das?
Ja, da muss ich jetzt erstmal mit klarkommen, mit diesem brutalen Diss. Nein, also.
Der brutalen Diss, guck doch mal in den Aschenbecher rein. Also, Daniel musste gerade schon austauschen, der musste schon einen zweiten Aschenbecher holen.
am Ende...
Markus ist ein Geschmacksträger und da sind wir uns alle einig. Das war jetzt gar nicht böse gemeint.
Ja, ich rauche, bin trotzdem besser als du.
So. Markus, Markus war damals schon besser als Rauchender als ich. Von daher, da mache ich mir gar nichts.
Nein, also ich übernehme jetzt mal wieder, damit so, wir...
endlich Qualität kommt. Ja.
Genau.
War das der Chokeslam unter den Sommeliers? Oh, fuck.
Wir haben vorhin schon Undertaker-Fan hier auch gehabt, ne? Oh, da konnte ich richtig glänzen.
Das ist total wild.
Ja, der Undertaker war hier.
Das
mit dem Hut. Der mit dem Hut.
Mit
der Das ist total wild. Also wir haben das ja wirklich nicht geplant. Das muss man wirklich jetzt mal ganz, ganz klar sagen. Ne? Also wir stehen hier jetzt mittlerweile, wie viel Uhr haben wir? Ich guck nach.
Kurz vor 10, Ferdi müsste gleich kommen.
Also wir stehen hier 8 Stunden, also ungefähr nach...
Ja.
Nee, 8 Stunden nachdem du gekommen bist, stehen wir jetzt hier. Haben wahrscheinlich ungefähr 20, 25 Bier getrunken. Und normalerweise sollte man oder könnte man jetzt sagen, so, ja, lass einfach mal laufen.
Apropos, ich gucke mal kurz, wann noch hier ein Zug von Schwerte nach Hagen fährt. Aber erzähl weiter.
Aber wir haben ja jetzt dann die Möglichkeit, in der Brauerei zu sein, wo dann Daniel auch nochmal was rausholt und auch Sachen rausholt, die ich auch kenne.
Ich bin jetzt auf Schienenersatzverkehr angesägt. Also die nächsten 45 Minuten kann Daniel noch einiges hier rausholen.
Ja, das ist sehr gut. Also Daniel hat mir dieses Projekt das erste Mal vorgestellt, eben halt als ich... möchte einen Weizenbock machen mit Rauchmalz und. Und ich habe das probiert und ich fand das ultra geil. Und es war, glaube ich, ihm und auch mir zu dem Zeitpunkt klar, dass das ein ultra geiles Bier ist, aber dass das niemals ein Bier ist, was sich verkaufen lässt, weil irgendwie 98% der Menschheit irgendwie sagen wird, what the fuck willst du damit machen?
Ist es jetzt auch, Daniel, wo du jetzt sagst, so, ich muss jetzt nicht nur einem Biergarten spaßen, ich muss jetzt auch, darf noch 50 Leute vorne spaßen, muss man dann auch, ist das der Punkt, wo man langsam mal anfängt, so, muss jetzt auch nicht drum herum reden, ne? Wo man sagt, so, wir können jetzt nicht mehr das, unser guter Freund Jens schrieb mir heute so, ja, Dennis, also die Zeit, wo Triple IPAs für 9 € in der Dose verkauft werden, die ist vorbei. Inwieweit muss man dann auch Kompromisse machen und sagen, so, okay, Weizenbock, oder Weizen-Doppelbock oder was auch immer, finde ich an sich ein geiles Bier. Aber müssen wir uns vielleicht ein bisschen, Larry, danke für deine Ideen, vielleicht ein bisschen easier machen. Ich muss ja auch hier ausschenken können.
Ja, ich bin schon bei dir. Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen darauf achten, dass man immer ein gutes Kontingent an schüttbaren Bieren hat. Meine Erfahrung ist aber einfach, die Leute irgendwie am Ende des Tages, wenn die 8 Biere auf der Karte sehen, dann... ist natürlich das erklärte Ziel, wenn der Mit-30er durch die Tür kommt, dann sagt er, ich trinke heute alle.
Reinhold wird tatsächlich diesen Sommer 35, also du hast genau terminiert. Also der Mit-30er würde auf jeden Fall sagen, ich trinke heute alle, egal ob es nur Balewines sind oder nur Pilz. Ja.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so eine Art Instinkt, das ist wie sagt man, sammeln und räubern, Raum und jagen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Genau, ja. Also die Leute, die kommen durch die Tür, die sehen die Karte, die sehen 8 Biere, die sagen 1 bis 8 in der Reihenfolge und wenn ich nach dem 8 noch stehen kann, dann nehme ich nochmal 1 bis 8.
Ich hab's auch vorhin gehört, wir sind jetzt bei der Nummer 5, guck mal, das war ein Blümchen. Larry, um den Abend zusammenzufassen, ich glaube, man sollte hier vorbeikommen, wenn man in Schwerte ist oder in der groben Umgebung. Daniel hat schon gesagt, ne? 8 Biere vom Hahn, auch ein bisschen was vom Gast. Vielleicht hast du sogar deine Finger drin gehabt und im besten Fall nicht, klar. Aber ansonsten kann man, glaube ich, schon sagen, Daniel und seine Brauerei und seine Brauergebnisse, das ist auf jeden Fall eine deutliche Bereicherung, die wir hier für das Brauthema NRW, Ruhrpott und sowas haben. Und wir haben vorhin ja auch drüber gesprochen, wenn wir bei dir die Biere getrunken haben, dass wir oder ganz viele von diesen Bieren, auch Daniels Biere, kommen niemals bei uns in Hamburg an. Also ganz viele Biere kennen wir nicht. Deswegen, ich habe jetzt Ferdi zum Beispiel beauftragt, mal unsere Sendung Männerabend Ruhrpott-Biere so viel tolles Feedback gekriegt habe, wo ich sagte so, ja, aber die hat Reinhold einfach während seines Weihnachtsurlaubs hier geholt. Ne? Also viele dieser Ruhrpott-Biere oder die meisten der Ruhrpott-Biere, die schaffen es gar nicht zu uns nach Hamburg. Also Schacht 8 und Mücke und sowas alles. Mücke hatte ich zumindest schon mal was von gehört. Aber von dem Rest, sag ich so, die gibt es in Hamburg, also vielleicht irgendwo, aber zumindest nicht da, wo ich hingehe, gibt es die zu kaufen. Und wir haben hier im Ruhrpott ganz viele tolle Biere. Daniel und Co., die sich wirklich super viel Mühe geben und die eben nicht nur sagen, so, pass auf, ich bin jetzt hier in Schwerte am Bahnhof, ich brauche jetzt nur Export und Pilz, und sondern die trotzdem sagen, ne, ich mache einen weißen Bock, ich mache dies und jenes. Und ja.
Hallo, schönen guten Abend.
Das war's schon?
Das kommt darauf an, ob Sie noch Fragen stellen.
Wir haben ja aktuell eine angespannte geopolitische Lage. Wenn wir jetzt tatsächlich die Straße da vom Iran zumachen, inwieweit würde auch dieser Minderbezug von Öl die Mehrproduktion von E-Autos auch fördern?
Ja, ich muss sagen, das sollten wir mal auf eine mehr philosophisch höhere Ebene legen.
Ja.
Und dann die Transistenz von des Einflusses transzendentaler Kontinuität auf die globale Entwicklung konsolidieren. Und da müsste man ganz ehrlich sagen, dann ergibt sich natürlich eine Tendenz, die in ihrer globalen Konsequenz nicht mehr
ineffizient ist am Ende, ne?
Ja, ja, genau. Also, sagen, ne? Also das muss man sagen, Sie haben es erkannt. Also genau das, ne? Also das muss man zusammenfassen. Und dann kommt man natürlich zu der Anfassung, zu der Zusammenfassung, eigentlich ist die Lösung nur Bier.
Ich wollte gerade sagen, würde es uns alles helfen, wenn wir einfach mehr Bier trinken?
Was soll ich sagen?
Trinken wir gutes Bier?
Wir trinken sehr, sehr gutes Bier. Und um auf deine Idee, die du vorher hattest, zurückzukommen, wir haben hier eine wunderbar funktionierende Szene, die klein ist, die anders ist als überall anders, glaube ich, die aber sehr, sehr viel Spaß macht. Und Daniel ist ein großer Teil davon. Also dementsprechend kann ich nur sagen, ja, kommt vorbei, trinkt hier Bier, kommt mal in den Ruhrpott, guckt euch an, was wir hier machen. Es gibt hier sehr, sehr gutes Bier, auch fernab von Daniel, auch ja, also in erster Linie Daniels Bier trinken, aber wir haben hier so viele Projekte. Mücke, wir haben hier Schacht 8, wir haben hier Piepnitz, wir haben kleine Orte wie die Bierbude in Duisburg. Kommt vorbei, erlebt Bier in bester Tradition.
Kommst nahe, sauft's gutes Bier.
Ja, 100%.
Also, vielen, vielen Dank, Daniel. Es war fantastisch. Hier gibt's gute Biere und wir werden demnächst ja nochmal eine schöne Ruhrpott-Sendung machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn zum Beispiel das Alto Belli oder weil es vieles dabei ist. Wir haben jetzt gerade noch ein Summer Ale probiert. Das ist auch in der Mache und so weiter. Also, dementsprechend kann man sich, glaube ich, auch viel gutes Bier von dir freuen. Und das hier an der Quelle frisch vom Hahn zu trinken, das ist natürlich eine Sache, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Jetzt musst du natürlich noch eine Quellfrage beantworten. Wo in Schwerte kann ich den guten Taxiteller essen?
Taxiteller?
Ja.
Ja. Ja, also die Frage ist natürlich in sich schon knifflig, weil du bist ja hier nicht mehr im Ruhrgebiet.
Was?
Du bist ja hier am Rande des Sauerlands. Ich würde dir schon fast eher das Hirschragout empfehlen, als vielleicht den Taxiteller an der Stelle. Okay. Weil, also ich glaube, oder vielleicht hier, wie nennt sich Roadkill? Wie wär's denn mit so einem feinen Roadkill-Teller? Okay, ja, okay. Weil hier gibt's mehr Landstraßen als Autobahnen. Ne?
Ich habe tatsächlich leider auf den letzten Tagen sehr viel Roadkill gesehen. Wir sind jetzt mit mir durch. Kommt vorbei bei Daniel. Wir haben ihn demnächst auf jeden Fall in der Ruhrpott-Sendung mit dabei. Ich würde sagen, ein Platz ist auf jeden Fall für ihn gesetzt. Ferdi kommt gleich sicherlich noch, bin ich mir relativ sicher. Und dann hören wir uns demnächst wieder, Daniel. Ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz, ganz viel, vor allen Dingen Durchhaltevermögen für 3 Tage Opening. Das wird verrückt, das wird lecker, das Wetter ist gut und das wird sehr gut. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Schön, dass du da warst. Wer weiß, ob wir nach dem Opening noch jemals die Möglichkeit haben zu sprechen.
Ich hoffe doch sehr.
Ja, ich hoffe auch.
Irgendwas.